Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt und zu einer neuen Folge unserer Fastenreihe zum Thema künstliche Intelligenz. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich werde heute mit meinem Gast Dominik Winter über ein Thema sprechen, das in der einen oder anderen Form sicherlich schon einigen von Ihnen begegnet ist, nämlich dem Einsatz von KI im kirchlichen Kontext. Aber bevor wir thematisch in diese Folge einsteigen, möchte ich Ihnen natürlich erst einmal unseren Gast vorstellen. Dominik Winter hat an der Ruhr-Universität Bochum im Bachelor Anglistik und katholische Theologie studiert und außerdem einen Magisterabschluss in katholischer Theologie. Von 2021 bis 2025 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für theologische Ethik an der Ruhr-Universität Bochum. Und seit Oktober 2025 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Moraltheologie hier an unserer Katholisch-Theologischen Fakultät in Erfurt. Wir arbeiten zusammen an der Fakultät und duzen uns außerhalb des Podcasts und deswegen werden wir das auch hier im Podcast so tun. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, lieber Dominik.
Ja, danke für die Einladung und hallo.
Dann komme ich auch gleich schon zu meiner ersten Frage. Ich hatte ja in der Einleitung gerade schon erwähnt, dass einigen das Thema KI im kirchlichen Kontext vielleicht schon begegnet ist. Gleichzeitig klingt es aber trotzdem immer noch relativ futuristisch. Und deswegen wäre meine erste Frage, werden wir so in 50 Jahren nur noch KI-generierte Predigten hören, die von Robotern vorgetragen werden und wird dann die Beichte von ChatGPT abgenommen? Was ist da ein realistisches Zukunftsszenario?
Ja, also ich vermute mal, dass das nicht der Fall sein wird, gerade im katholischen Bereich nicht. Aber mit beiden Beispielen, die du genannt hast, wird tatsächlich zumindest mal experimentiert. Also es gab im letzten Jahr ein Experiment in Luzern, wo ein KI-Jesus in einen Beichtstuhl gesetzt wurde und dort die Beichte in Anführungsstrichen abgenommen hat. Und auch KI-Gottesdienste wurden bereits durchgeführt. Also auf dem Evangelischen Kirchentag zum Beispiel in 2023 gab es schon einen Gottesdienst, der von KI auch inklusive Predigt dann geplant und auch durchgeführt worden ist. Also es sind zumindest Experimente, aber ich gehe davon aus, dass das sich im Zweifel nicht durchsetzen wird und auch gerade was das Sakramentenverständnis des im Katholischen angeht, da auch größere Hürden zu überwinden wären, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass wir in 50 Jahren nur noch Roboterpriester haben werden.
Okay, das ist doch schon mal für viele wahrscheinlich beruhigend zu hören, dass da auch der menschliche Kontakt wahrscheinlich erstmal nicht verloren gehen wird. Und das ist auch sehr interessant, dass es da Unterschiede zwischen katholisch und evangelisch gibt. Das hat man vielleicht auch als erstes gar nicht so im Kopf. Und vielleicht können wir das ja auch bei der nächsten Frage so ein bisschen berücksichtigen, weil wenn wir noch nicht so weit sind, dass quasi alles von KI übernommen wird, an welchem Punkt stehen wir denn deiner Einschätzung nach gerade? Also was sind denn Anwendungen, die schon eingesetzt werden, vielleicht sowohl im katholischen als auch evangelischen Kontext, falls du da einen Unterschied machen willst?
Also ich würde sagen, es gibt vor allen Dingen sogar erstmal einen Unterschied zwischen christlichen Religionen und vor allen Dingen fernöstlichen Religionen, also im fernöstlichen Buddhismus, Shintoismus, ist man generell so ein bisschen offener, was das angeht. Also so die Beseelung der Natur und von Gegenständen ist da ein bisschen, wird einfach ein bisschen anders wahrgenommen in diesen Religionen, weshalb es halt in diesen Breitengraden auch deutlich mehr jetzt schon Einsätze von Robotern zum Beispiel gibt in religiösen Kontexten. Also Xianer wäre ein Beispiel, was in China eingesetzt wird, oder Minda in Japan, wenn ich mich nicht irre. Dies sind beides so Roboter, die dann in Tempeln stehen und mit denen man kommunizieren kann und Fragen stellen kann zum buddhistischen Glauben und die dann da so ein bisschen einführend erklären können, worum es dabei geht. Und genau mit solchen Sachen könnte man sich zum Beispiel auch in christlichen Kontexten dann, denke ich, auch anfreunden, wenn es nur darum geht, so ein bisschen Informationen zu verbreiten. Also es gibt zum Beispiel vom italienischen Ingenieur Gabriele Trovato zwei Roboter, einmal Santo und einmal Celeste, die so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung gehen. Die haben noch ein paar Funktionen mehr, aber es geht auch darum, quasi, dass man Fragen stellen kann zu bestimmten Themen. Und Celeste kann dann zum Beispiel auf Texte zurückgreifen aus der Bibel oder von Päpsten und Heiligen, und darauf dann eine Antwort geben. Das wäre zum Beispiel eine noch ein bisschen futuristische Option, also, aber das ist zumindest so etwas, an dem auch aktuell schon gearbeitet wird. Ansonsten das ganz klassische Beispiel, wo was heute schon eingesetzt wird, ist auf jeden Fall ChatGPT oder auch jetzt ganz speziell für den religiösen Kontext gibt es nochmal eine Alternative mit Nicodemus AI. Das ist eine KI, die genauso wie ChatGPT funktioniert, also man kann mit dem chatten. Und der ist dann spezialisiert auf biblische Texte und theologische Themen und kann dann eben mit, zum Beispiel könnte man mit dem relativ gut eine Predigt erarbeiten. Also das habe ich zum Beispiel vor 2 Wochen mit pastoralen MitarbeiterInnen ausprobiert und selbst skeptische NutzerInnen waren da nachher ganz enttäuscht darüber, wie gut denn die Ergebnisse teilweise sind. Also, dass man auch versucht, so ein bisschen die Technik so auszutricksen, indem man unmögliche Aufgaben stellt. Also, das war jetzt so das Beispiel, das war eine Predigt für den Jugendgottesdienst ganz speziell an 13- bis 14-Jährige richtet. Und das Ergebnis war trotzdem gut. Also, Nicodemus AI, muss man dann allerdings dazu sagen, ist in einem evangelikalen Kontext entstanden. Also, die Texte sind dann sehr evangelikal geprägt. Da muss man natürlich mit einem bisschen drauf gucken, was dann da rauskommt. Aber das ist zum Beispiel auch eine Variante. Und wenn wir jetzt schon bei den, also ich glaube auch, dass man in evangelikalischen Kreisen ein bisschen offener der ganzen Technik gegenüber ist, weil es halt gerade in der Kommunikationsmöglichkeiten viele Möglichkeiten gibt, hier dann auch, ich sag mal, jugendlich hip rüberzukommen und am Zahn der Zeit sich zu präsentieren. Es gibt auch verschiedene Chatbots, die dann auf Social Media losgelassen wurden und dort dann halt auch ein bisschen, ich sag mal, böse gesagt, zu Propagandazwecken eingesetzt wurden. Also sowas, so da stehen wir im Moment im Prinzip. Aber es gibt Experimente in verschiedene Richtungen, auch anderes zu machen, ja.
Das ist auch ganz spannend, gerade das, was du als letztes gesagt hast, eben mit dem evangelikalen Bereich, weil man da ja auch schon sieht, auch die katholische Kirche möchte natürlich gerne auch jüngere Menschen erreichen oder eben auch die evangelische Kirche. Und insofern könnte man ja dann einerseits sagen, vielleicht kann man sich da ja irgendwas abschauen. Aber auch was du gerade schon über die Chatbots auf Social Media gesagt hast, da sieht man eben auch, dass das mit Risiken verbunden ist. Und das ja auch, also es kommt ja wahrscheinlich auch auf die Intention dahinter an. Aber wie würdest du die aktuelle Entwicklung generell bewerten? Was daran ist negativ, was ist positiv? Und da du ja auch eben aus der Moraltheologie kommst, welche ethischen Fragestellungen sind deiner Meinung nach da gerade am präsentesten?
Also ich glaube, es gibt vor allen Dingen zweieinhalb positive Punkte, die man da auf jeden Fall gut nennen kann. Zum einen kann KI tatsächlich helfen, eigene Defizite ein bisschen auszugleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Predigt schreiben muss und einfach selber nicht vielleicht sprachlich gewandt bin oder mir die Kreativität vielleicht fehlt, dann kann KI ein Tool sein, wo man sich Hilfe holen kann, was einen da unterstützt, weil gerade in sprachlicher Hinsicht sind die Geräte inzwischen einfach sehr gut unterwegs. Und das gilt auch für andere Bereiche. Also sei es jetzt zum Beispiel Musik, könnte man auch, da sind die nicht ganz so weit, die Systeme, aber es funktioniert zumindest. Man kann hier sozusagen personalisierte Musik für bestimmte Jugendgruppen zum Beispiel mit Hilfe von KI erstellen, um so ein bisschen identitätsfördernd zu wirken. Oder auch für die persönliche Spiritualität. Also wenn ich jetzt ein Gebetsbuch benutze, dann lasse ich ja sozusagen die Gebete, die mir dort vorgegeben sind, lasse da meine eigenen Anliegen mit einfließen. Mit Hilfe von der KI kann ich auch leichter eigene Gebete formulieren und Gebetsanliegen vielleicht auch ja, mehr personalisieren. Also das wären so Faktoren, die ich, glaube ich, die ich positiv sehen würde, die da helfen können. Und der zweite Punkt ist Verfügbarkeit. Also KI ist halt rund um die Uhr verfügbar. Und wenn es gerade um Kommunikationsstrukturen geht, wäre das ein Faktor, der sehr hilfreich ist. Also ne, im Eingangsbereich einer Kirche, wenn dort eine KI steht, die Fragen beantworten kann, dann ist das ein Service einfach, der rund um die Uhr verfügbar wäre. Gleichzeitig könnte man auch überlegen, wie man eben Kommunikationsstrukturen mit Hilfe von KI verbessert. Also eine Idee zum Beispiel mit Celeste ist, dass man dieses Gerät eben zu Hause hat und dieses dann aber mit der eigenen Gemeinde verbindet. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit vielleicht auch eben neue Kommunikationswege zu schaffen durch diese Geräte, die sicherlich auch ohne KI funktionieren würden, aber KI ist sozusagen der Drive, der diese Geräte überhaupt erst erschafft in dem Sinne. Und wenn wir jetzt schon nochmal bei Celeste sind, ein Faktor, der hier auch sehr positiv zu sehen ist, ist, dass in einer begleitenden Studie zu Celeste es damals gezeigt hat, dass zumindest teilweise das Gerät hilft, in Kontakt sozusagen mit der eigenen Spiritualität zu kommen, ein bisschen auch Einsamkeit ein bisschen zurückzunehmen. Also das ist sozusagen, und hier muss man dann auch sehr vorsichtig sein, hier sind wir sehr schnell dann sozusagen bei den ethischen Fragen, dass man eben das eher als erste Hilfe in der Hinsicht dann auch begreifen kann. Sozusagen die erste Hilfe mehr Spiritualität, mehr gegen Einsamkeit, weil das Gerät eben responsiv ist. Also es antwortet im Gespräch und erweckt dadurch den Anschein eines Gegenübers, was eben zumindest psychologisch eben hilft, das zu überwinden. Aber es kann nicht die ganze Lösung sein. Und das ist sozusagen ja dann ein großes ethisches Problem, was wir mit dem Ganzen haben, ist eben diese, dass wir hier eine technische Lösung haben für eigentlich soziale Probleme. Also eine Einsamkeit gerade im Alter beispielsweise, kann man halt auch nicht, oder Pflegenotstand kann man auch nicht einfach nur mit Technik lösen. Das kann sozusagen ein Pflaster sein auf das Problem, aber es kann eben die tiefer liegenden sozialen Probleme nicht angehen. Ein anderes Problem ist natürlich der Datenschutz. Also wenn wir jetzt von den frei verfügbaren Systemen ausgehen, wie ChatGPT oder DALL-E und ähnlichen, dann sind das halt natürlich große Firmen dahinter, die ein großes Interesse daran haben, ihre Daten abzugreifen. Und dementsprechend ist das ein ganz, ganz großes Thema. Auch Urheberrechtsprobleme gibt es natürlich ganz viel. Und abseits ethischer Probleme würde ich noch einen Punkt zum Negativen sagen, nämlich wenn wir uns zu sehr auf den Einsatz dieser Geräte verlassen, verlieren wir im Prinzip ja auch das, was gerade religiöse Kommunikation ausmacht, nämlich Authentizität und Menschlichkeit. Also das sind ja die beiden großen Faktoren, die halt Religion und religiöse Kommunikation ausmachen. Und das muss immer gewahrt bleiben. Also es sollte am besten immer so eine Waage geben zwischen dem eigenen, was ich selber mit in meine Texte beispielsweise bringe und dem, wo mir die KI hilft, diese Punkte halt so rüberzubringen, dass sie auch bei den anderen ankommen.
Ja, da waren jetzt wirklich viele interessante Punkte dabei. Also zu dem Thema Menschlichkeit hatte ich auch schon Gespräche, was zum Beispiel das Segnen von Menschen angeht, ob das quasi ein Roboter übernehmen kann oder ob das etwas ist, was natürlich durch Gott, aber dann auch durch die Mediation mit einer anderen Person passiert. Und ich glaube, ganz egal, wie man das theologisch sieht, macht es ja doch einfach von der Erfahrung her einen Unterschied, ob das ein anderer Mensch ist, der da vor einem steht, oder eben einfach ein Roboter. Und auch der Punkt mit dem, dass man natürlich aufpassen muss, dass dann KI-Anwendungen eben nicht dazu benutzt werden, eigentlich soziale Probleme, die wir haben, die vielleicht auch gesamtgesellschaftlich gelöst werden müssten. Das ist sehr spannend, dass das im kirchlichen Kontext auch so ist, weil das ja was ist, was man in der allgemeinen Debatte zu KI eben auch sehr häufig als einen Kritikpunkt oder eins der Probleme hat. Aber andererseits, ich glaube, jeder, die schon mal eine Predigt schreiben mussten, kennen eben auch dieses Phänomen, dass man eben auch nur ein Mensch ist und einem deswegen nicht zu jedem Gottesdienst gleich was einfällt. Also es gibt, wie man gerade schon gehört hat, ja einfach sehr viele Vor- und Nachteile, die man gegeneinander abwägen muss. Und jetzt waren wir gerade ja wieder bei der aktuellen Situation, aber eingangs hatten wir ja von der Zukunft gesprochen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal hin zurückspringen, beziehungsweise nach vorne springen, und dich fragen, wie du meinst, dass sich das jetzt weiterentwickeln wird, so in den nächsten Jahrzehnten.
Also ich glaube, du hast auch einen wichtigen Punkt gerade genannt, gerade mit dem Segnen. Also ich glaube, wir müssen da immer auch unterscheiden, dass es da sozusagen auch eine Zwischenstufe möglicherweise gibt, in die KI reinrutschen könnte. Also einerseits gibt es natürlich ganz viele Geschehen, ich sag mal religiöse Geschehen wie Sakramentenspendung etc., die sehr stark auf eine menschliche Komponente setzen. Also sozusagen, dass die Wirklichkeit Gottes im menschlichen Handeln sichtbar ist. Und dann ist eben diese Beziehungsebene zum anderen Menschen ganz essentiell. Und das macht es dann halt so unmöglich, diese Geräte beispielsweise eben in sakramentalen Kontexten auch in Zukunft einzusetzen. Aber es gibt ja auch noch sozusagen die Innerlichkeit. Also sozusagen, wenn ich nur im Zwiegespräch mit Gott bin, im persönlichen Gebet beispielsweise, dann ist das immer noch eine Beziehungsebene, aber die ist nicht mehr zwischenmenschlich zwingend. Und ich glaube, hier gibt es eine Lücke, die eben KI füllen kann. Also alles, wo es eben um diese Innerlichkeit geht, kann das vermeintliche Gegenüber in der KI durchaus hilfreich sein. Also kann mir helfen, diese Innerlichkeit auch vielleicht besser auszudrücken, auch für mich selber auch. Und hier kommt dann ja auch ein Faktor hinzu, der eben ganz spannend ist, weil je nachdem, wie man eben mit diesen Geräten interagiert, haben die auch eine ganz andere Wirkung. Also ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass einfach diese Präsenz, die so ein Roboter wie Celeste im Raum hat, einfach da ist. Es ist eben irgendwie ein besonderer, also wenn man es böse ausdrücken will, ein besonderer Gegenstand, der aber dadurch, dass er mir antwortet, eben mindestens mal diese Beziehungsebene simulieren kann. Und wenn das kann sozusagen dann für diese Innerlichkeitsaspekte durchaus ein Faktor sein, der dann auch in Zukunft mehr eingesetzt wird. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn KI, also das KI vor allen Dingen einerseits natürlich in Verwaltungskontexten wird es sicherlich deutlich mehr zum Einsatz kommen, aber das ist ja nicht unbedingt so spannend. Aber jetzt für religiöse Kontexte auf jeden Fall denke ich, dass es eben solche Apps oder auch Geräte in Kirchen geben könnte, die eben vor allen Dingen erstmal Informationen geben. Ich glaube schon, dass die Geräte helfen können, Kommunikation auch innerhalb einer Gemeinde zu stärken, gerade wenn jetzt durch Großgemeinden ja auch die physischen Wege immer länger werden, dass möglicherweise hier KI helfen kann, Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten. Und dann hängt es ganz stark davon ab, so wie die Leute kreativ mit diesen Geräten umgehen. Also eigene Musik schreiben, personalisierte Musik schreiben, personalisierte Gebete, möglicherweise visuelle Unterstützung im Gottesdienst, könnte ich mir vorstellen. je nachdem, wie sich die Technik entwickelt und die Roboter immer menschenähnlicher werden, möglicherweise auch sozusagen Performance durch KI, also dass eine Predigt beispielsweise von KI vorgetragen wird, sofern klar ist, dass da eine menschliche Authentizität im Hintergrund ist, aber es gibt halt Menschen, die nicht besonders gut reden können, aber die vielleicht super Predigten schreiben und so eben auch ihre Defizite ausgleichen können. Und dann halt darüber hinaus natürlich auch weiterhin Unterstützung in Chat, also durch Chatbots durchaus bei der Erstellung von Sachen. Und ich glaube, gerade im wissenschaftlichen Bereich, also auch im theologischen Bereich, ist das, ist das Potenzial noch gar nicht angekratzt. Also ich glaube, da ergeben sich noch ganz viele Möglichkeiten, einfach durch die Analyse von großen Datenmengen, die möglicherweise auch wiederum in pastorale Kontexte dann zurückgespielt werden können. Das wird sich zeigen.
Also man sieht schon eine Vielzahl von Möglichkeiten. Bevor wir darüber weiterreden, könntest du Celeste vielleicht noch mal so ein bisschen genauer beschreiben, wie das dann auch aussieht? Also ich werde mir Mühe geben, alle erwähnten Technologien, Apps und so weiter auch zu verlinken im Text. Aber ja, vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären.
Ja, also Celeste ist so eine Büste, die ist so 30, 40 Zentimeter hoch vielleicht, wenn ich mich richtig erinnere, und ist ein kniender Engel auf einer Säule. So ein bisschen verschiedenen kirchlichen Symbolen auch nachempfunden. Und das ist insofern schwierig, den einzuordnen, weil es halt kein Roboter im klassischen Sinn ist, weil sich das Ding nicht bewegen kann. Aber es hat zumindest so Leuchtelemente, die dann klar machen, wenn Celeste gerade zuhört oder eben spricht. Und ja, im Prinzip kann man mit dem Gerät verschiedene Sachen machen. Im Wesentlichen ist es im Moment vor allen Dingen dafür, dass man, es kann halt das Tagesgebet zum Beispiel mit einem beten. Es kann, wenn man dem Gerät ein Stichwort gibt wie Trauer oder Tod, dazu entweder ein Gebet formulieren oder eben Texte aus der Bibel oder von Päpsten etc. Vorlesen. Und diese Texte sind dann auch, zumindest das ist der Anspruch auch von Trovato dahinter, in Absprache mit TheologInnen dann eben auch ausgesucht und ausgewählt. Also, dass halt, es gibt genug Stellen in der Bibel, die man nicht zum Thema Tod gerade hören möchte, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Und dementsprechend ist natürlich so eine Sensibilität dann auch wichtig für so ein Gerät, dass es funktioniert. Genau. Und also es gab zumindest Überlegungen in der Hinsicht, dann halt eben diese Kommunikationsfähigkeiten des Geräts ein bisschen zu erweitern, indem eben beispielsweise man das Gerät dahin entwickelt, dass es auf den Fahrbrief zugreifen kann oder dass man mithilfe des Geräts an der lokalen Messe teilnehmen kann oder dass man eben darüber einen Kommunikationsweg hat mit dem Fahrbüro oder ähnliches. Das könnte man zum Beispiel sich überlegen. Oder wenn die Geräte vernetzt sind miteinander, dass man auch zusammen über die Geräte beten kann oder kommunizieren kann. Das wären so grobe Ideen zumindest.
Und da sieht man ja schon, dass quasi ein Gerät, was jetzt gar nicht so ist, wie man sich irgendwie einen Roboter vorstellen würde, der sich bewegt und da irgendwie auf eine sehr menschliche Art mit einem spricht, das eigentlich schon was ja relativ einfach aussehendes und funktionierendes, sehr viele unterschiedliche Funktionen haben und Vorteile bringen könnte.
Aber ich würde gerne auch noch was ergänzen, weil das Spannende ist, dass halt Trovato sozusagen über seine Großmutter sehr aus italienischer Volksfrömmigkeit kommt und eben dieser Engelsfigur dann da auch irgendwie eine Wirkung entfalten kann. Aber ich glaube, da muss man auch dann gucken. Also gerade diese Designfragen sind auch total spannend in der Hinsicht, weil eben so eine, also Santo, der Vorgänger von Celeste, ist halt ein Heiliger. Oder einem Heiligen nachempfunden. Und dementsprechend ist halt auch da eine höhere Entfremdung möglicherweise vorhanden, wenn man halt damit nicht so viel anfangen kann. Gleichzeitig war jetzt dann die Idee bei Celeste, dass man eine möglichst neutrale Figur nimmt, die nicht klar männlich, nicht klar weiblich ist, die auch von der Stimme her irgendwo dazwischen liegen soll. Und das schreckt aber dann natürlich auch wieder Leute ab. Also so, ne, das, da muss man dann auch gucken, so was ist eigentlich auch designtechnisch die richtige Lösung. Ich denke, für eine bayerische Dorfgemeinde ist was anderes interessant als für die Großstadtgemeinde ja, in der Kölner Innenstadt oder ähnlichem. Also von daher, das sind auch nochmal spannende Fragen, die mit solchen Geräten einhergehen.
Das ist wirklich spannend. Da sind wir ja auch wieder beim Thema Personalisierbarkeit. Also, dass eben einerseits ja KI-Anwendungen in der Hinsicht sehr nützlich sein können. Also, wenn man zum Beispiel einen Bibeltext hat und sich fragt, was hat das eigentlich mit meinem Leben und meinen Problemen zu tun? Oder beim Schreiben von Fürbitten nutzen ja inzwischen auch sehr viele Leute KI-Chatbots, und dass sich die Frage aber dann eben auch bei Geräten stellt, wie sie aussehen, wie sie designt sind. Und da hast du natürlich völlig recht, dass erstens mal vom vielleicht regionalen Kontext, aber natürlich auch verschiedenen Altersstufen die Bedürfnisse da unterschiedlich sind. Und das, denke ich, wird auch sehr spannend werden, wenn sowas dann besser verfügbar ist oder in eben mehr genutzt wird, wie sich da das Design auch weiterentwickelt und eben vielleicht verschiedene Variationen entstehen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten ja auch schon über ethische Fragestellungen gesprochen und negative und positive Aspekte von aktuellen Entwicklungen. Und mit dem Thema KI sind ja generell einerseits sehr große Hoffnungen und Zukunftsvisionen verbunden und andererseits eben auch sehr viele Ängste. Und gibt es da negative und positive Aspekte oder Risiken und Vorteile, die deiner Meinung nach in der aktuellen Debatte eher unterrepräsentiert sind und die man mehr beachten sollte?
Also ich glaube, ein Faktor, der zumindest zwar, glaube ich, im wissenschaftlichen Diskurs relativ klar ist, aber im öffentlichen, das merkt man auf Veranstaltungen immer wieder, der sehr stark nochmal betont werden muss, ist sozusagen die Grenze, was eigentlich diese Geräte machen. Also da helfen auch dann zum Beispiel so PR-Aktionen von Google etc. nicht, die dann wieder ausrufen, dass Copilot ein Bewusstsein entwickelt hätte oder ähnlichen. Also effektiv machen die Geräte Mathematik. Die machen nur Wahrscheinlichkeitsverteilungen von bestimmten Werten und mehr nicht sozusagen. Das heißt, auf der inhaltlichen Ebene, so wie wir Inhalt verstehen als Menschen, können diese Geräte einfach nicht dasselbe liefern wie wir. Sie können zu ähnlichen Ergebnissen kommen, aber eben das ganze Verstehen sozusagen, das fehlt. Und das ist, glaube ich, eine Unterscheidung, die dringend mehr auch in den öffentlichen Diskurs getragen werden muss. Und da stehen natürlich die Interessen der großen Tech-Firmen entgegen, weil die ja natürlich ein Interesse daran haben, dass die Leute ja möglichst natürlich mit den Geräten umgehen und die wie, ja, wie Freunde behandeln im Zweifel. Und das ist eben der zweite Punkt, der extrem wichtig ist. Und das ist die Tendenz, die wir haben, Geräte und alles, was uns fremd ist, zu anthropomorphisieren. Also, dass wir versuchen, die Geräte so zu verstehen, wie wir uns selber verstehen. Und das führt eben dazu, dass wir denen viel mehr Fähigkeiten zusprechen, als sie eigentlich haben. Und das merkt man jetzt gerade, wo ChatGPT und Co. anfangen, mit sehr natürlicher Sprache auch durch wirkliche Worte mit den Usern zu kommunizieren, dass halt Leute anfangen, wirklich zu zweifeln, ob das nicht doch echt ist. So, und das ist eine ganz, ganz große Gefahr, die einfach die wir immer vor Augen haben müssen, weil das führt auf der einen Seite dazu, dass wir denen ja auch viel mehr zutrauen, als sie tatsächlich machen. Also wenn wir jetzt KIs in Kontexten einsetzen, wo es um das Schicksal von Menschen geht, dann Können wir das, also wenn man da klar vorher sagt, das ist nur Statistik, nur Mathematik, dann geht man mit den Ergebnissen anders um, als wenn man davon ausgeht, dass diese, dass die KI eben auch eine, ich sag mal, normales, menschliches Verständnis hat. Und auf der anderen Seite führt das aber auch dazu, dass wenn die Technik weiter voranschreitet, wir das von außen, gerade wenn es auch KIs in Robotern gibt, die dann auch immer menschenähnlicher werden, sich bewegen wie Menschen, die reden wie Menschen und vermeintlich denken wie Menschen, dass wir das von außen nicht mehr unterscheiden können. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, wie wir dann damit eigentlich umgehen wollen, weil eben auch viele Menschen dann damit anfangen werden, Roboter wie Menschen zu behandeln. Gleichzeitig, dass dann wieder, ne, in einem kantischen, in der Anwendung von einem kantischen Argument der Tierethik, wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, ob wir nicht Roboterschutzrechte mindestens mal einführen müssen, weil eben, wenn man halt dann brutal gegen solche, Roboter ist, das sich möglicherweise auch auf das Verhalten gegenüber Menschen überträgt. Also deswegen. Es gab oder es gibt zum Beispiel ja auch Ansätze, wo vorgeschlagen wird, dass man jetzt Pädophilen zum Beispiel Kinder-Roboter-Sexpuppen anbietet, um eben den einerseits zu ermöglichen, den Drang auszuleben, ohne jemanden zu verletzen, aber auf der anderen Seite führt das möglicherweise dazu, dass man dann erst recht mit dem echten, mit einem echten Kind weiterverfahren will. Also das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, und je mehr wir die Dinger anthropomorphisieren und eben von außen nicht mehr unterscheiden können, wird das zu einem ganz, ganz großen Problem werden.
Ja, also das gerade am letzten Beispiel, aber glaube ich auch in vielen anderen Szenarien sieht man ja, wie problematisch das ist. Ich fand auch deinen ersten Punkt, dass eben das Programme sind, die mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und eben kein wirkliches menschliches Verstehen haben. Dafür hast du ja vorhin auch schon ein sehr gutes Beispiel genannt, nämlich mit den Texten zu Tod und Trost, dass eben, wenn man das einem KI-gesteuerten Programm geben würde, das möglicherweise Dinge raussuchen würde, die einen eben überhaupt nicht trösten, die aber was mit Tod zu tun haben, und dass da doch einfach die menschliche Sensibilität und auch einfach, wie das menschliche Verstehen Kontext mit einbeziehen kann, dass das eben was anderes ist als das, was man da programmieren kann. Das finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einleuchtender Punkt. Und ich glaube, dass mit dem Anthropomorphisieren, das ist auf jeden Fall keine zu unterschätzende Gefahr, weil es das ja auch zum Beispiel bei digitalen Technologien schon in anderen Kontexten gibt. Es gibt ja sehr viele Leute, die glauben, sie würden von ihren Smartphones abgehört werden, weil sie personalisierte Werbung bekommen. Und das deutet ja darauf hin, dass man einfach komplett unterschätzt, was mit den Daten, die gesammelt werden und die dann in Programme eingespeist werden, die Profile von Menschen erstellen, die wirklich so genau sind, dass man dann die perfekte Werbung bekommt. Also wie stark das unterschätzt wird, was dieses Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten leisten kann. Und ich denke, daran merkt man, dass sicherlich auch, selbst wenn man weiß, dass quasi der KI-Chatbot keine Person ist, dass man unterbewusst es eben doch irgendwo glaubt. Das finde ich, ist wirklich ein sehr spannender Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Also Stefan Lorenz Sorgner hat mal sehr treffend gesagt, dass Daten sind das neue Öl. Und genau da, also das trifft es einfach wie den Nagel auf den Kopf. Wir gehen total sorglos mit unseren Daten um. Und das liegt halt daran, dass wir durch das Internet dahin trainiert wurden, zu erwarten, dass wir alles umsonst bekommen, nur für unsere Daten. Und ich glaube, man unterschätzt auch ganz gewaltig, wie sehr man durch Werbung etc. beeinflusst wird. Also wir sind total beeinflussbar, was das angeht. Und dementsprechend haben natürlich die Unternehmen ein ganz großes Interesse daran, dass das so bleibt. Und dementsprechend kann man nur eigentlich mehr, also man muss mehr auf seine Daten achten, zu Programmen wechseln, die eben nicht so viel Daten sammeln, ist auf jeden Fall die beste Lösung an der Stelle. Und ja, also es gibt genug Beispiele, wo das ja auch schon auch in politischer Hinsicht durchaus missbraucht werden sollte oder sogar geklappt hat. Ja, von daher ist das sehr gefährlich, gerade wenn man bedenkt, welche Menschen dann hinter diesen großen Unternehmen stecken. Also Peter Thiel und Elon Musk sind jetzt nicht gerade die besten Beispiele für aufrechte Demokraten. Von daher sollte man sich da wirklich überlegen, was man wo preisgibt.
Das ist eine sehr schöne Überleitung zur letzten Frage, zu der wir jetzt leider schon kommen müssen. Bis auf, dass man mit seinen Daten sorgsamer umgehen soll, hättest du noch irgendwelche Tipps oder Hinweise für Leute, die KI im kirchlichen Kontext benutzen möchten? Würdest du sagen, dass man da einfach mal ausprobieren soll oder eher vorsichtiger sein soll?
Also wenn man jetzt so ganz, also die Klassiker wie ChatGPT und so nutzen möchte, dann sollte man auf jeden Fall sich bewusst sein, dass alles, was sie darin schreiben, weiterverwendet wird. Also das heißt, sie sollten auf gar keinen Fall irgendwelche persönlichen Daten, benutzen. Es gibt aber auch Alternativen. Also wenn ich das richtig sehe, ist zum Beispiel Nicodemus AI, speichert die Daten auf einem europäischen Server, löscht die nach einer gewissen Zeit auch. Und auch wenn die Infrastruktur von Microsoft ist, muss das zumindest halbwegs abgesichert sein, wenn ich das richtig sehe. Also man sollte sich da immer informieren, was passiert mit den Daten, werden die gelöscht oder haben sie sozusagen die Möglichkeit, die löschen zu lassen. Das verhindert natürlich, dass sie die KI so komplett auf sich personalisieren können, wie das zum Beispiel auch mit ChatGPT durchaus funktioniert. Aber ich glaube, der Trade-off ist da sehr, ja, also lohnt sich auf jeden Fall, da lieber Programme zu nutzen, die eben dann datenschutzkonform zumindest vorgehen. Ja.
Das klingt nach einem sehr vernünftigen und auch gut umsetzbaren Tipp. Und das ist definitiv auch was, was uns schon in anderen Folgen begegnet ist. Ja, lieber Dominik, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute mit dir über KI im kirchlichen Kontext sprechen durfte. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich sind Sie dann nächste Woche wieder mit dabei bei einer neuen Folge in unserer Reihe zu KI.
Vielen Dank auch.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.